Wahrer Glaube gibt nicht auf. Mach weiter. Ich möchte dich herzlich einladen für Freitag. Ruhe in der Liebe Gottes, eine ganz gute Botschaft. Die Liebe Gottes, du darfst ruhen, auch wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du arm bist, wenn du Probleme hast, egal in welcher Situation du dich befindest, nicht aufgeben, sondern in der Liebe Gottes ruhen. Also möchte ich dir viel Kraft und Gnade wünschen und unseren beiden Leuten, die heiraten wollen, Steffi und Stefan, denen wünsche ich auch für Freitag viel Gnade, denn die gehen vorher noch zum Standesamt. Und dann nächste Woche Samstag machen wir hier ja im Rahmen des Gottesdienstes, des Samstag-Gottesdienstes Hochzeit. Wir trauen sie, wir segnen sie und ihr dürft was mitbringen. Wir wollen auch gute Zeit miteinander haben. Also nur nebenbei, die Liebe, Ruhe in der Liebe Gottes. Und die Liebe drückt sich auch irgendwo aus, im Backen, Liebe geht durch den Magen. Ja, was so alles ist. Ich lade dich ein. Wir wollen mit Ihnen zusammen ein Fest feiern. Dann am Samstag, den 22. Ursachen für Geisteskrankheiten. Und am Sonntag, den 23. Wenn Gott nichts mehr zu sagen hat und Gott nicht mehr spricht. Dann habe ich noch so ein Traktat entworfen. Und natürlich in Englisch übersetzt, viel mehr für die englische Welt. Aber für die Deutschen habe ich gesagt, das machen wir als Traktat, das kann man verteilen. Ein offener Brief Gottes an seine Erdenkinder, was der liebe Gott zu sagen hat. Vielleicht so in der Diskussion heute um Katastrophen, Krisen etc., warum das alles ist. Wo war Gott, als das passierte? Ist Gott noch der liebe Gott? So nur zwischendurch. Und dann am Schluss noch, ich fand es gar nicht so schlecht, das Ende. Ihr wisst, wo ich noch zu erreichen bin. Gemeindezentrum Nazareth-Kirchstraße 51. Nehmt so einen Zettel mit und könnt missionieren und verteilen. Ja, ein offener Brief Gottes an seine Erdenkinder. Habe ich noch was zu bekannt zu geben? Ja, und an diesem Frauenbrunch am 12. Februar. Um 11 Uhr bis 13 Uhr für Frauen, das hier, und abends dann auch hier, um 19 Uhr für alle. Alle sind herzlich eingeladen. Angelika Arment wird erzählen aus ihrem Leben. Es wird nicht das Gleiche sein morgens und abends. Sie wird also ein breiteres Spektrum auf das, was sie im Buch geschrieben hat, auch erzählen, wie Gott sie weitergeführt hat. Und sie freut sich schon, auch hier bei uns zu sein. Eine reiche Lehrerin findet die ersehnte Erleuchtung, wie sie zu Christus gefunden hat, was Christus in ihrem Leben getan hat. Ja, das möchte ich euch noch empfehlen. Und wir haben auch extra Zettel, wo nur die Veranstaltung drauf ist, dass du auch so einladen kannst, dass die anderen Termine, die die Gemeinde angehen, nicht drauf sind. Lade also fest ein, Leute, die in der Esoterik verquickt sind, New Age. Wir wollen Menschen helfen, rauszukommen, zu Jesus zu kommen. Denn Jesus hat das Angebot. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin die Tür. Er ist die einzige Tür, die zu Gott führt, die einzige Tür, die in der Ewigkeit aufgeht. So, wahrer Glaube gibt niemals auf. Hast du schon mal was aufgegeben im Leben? Denk darüber nach, was hast du schon aufgegeben? Manchmal sagen wir, das ist ein Segen, dass ich so loslassen konnte. Aber die Frage ist, hat das Gott gewollt? Ist der liebe Gott gewesen, der dir das gesagt hat? Gib auf deinen Beruf, gib auf deinen Partner, gib auf dein Haus, gib auf dein Auto oder was weiß ich was. Was hast du schon aufgegeben und du rühmst dich, ich habe es aufgegeben. Für mich ist Aufgeben kein Ruhmesblatt. Nein, wir sind nicht von denen, die da weichen, sondern den Lauf vollenden, den Glauben gehalten haben und gesiegt haben. Denn immer wieder, wenn ich so sehe, Menschen, die aufgeben, ja, ich habe meine Arbeit aufgegeben, einfach hingeschmissen, abgehauen, das ist nicht christlich, nicht gläubig, nicht charaktervoll. So, wahrer Glaube ist ein reeller Glaube, ein Glaube, der immer mit dem, was man will, übereinstimmt. Wahre Gläubige sind Realisten, sie leben in der Wirklichkeit und verwirklichen das, was sie innen drin spüren. Zuerst mal ein paar Gedanken, was ist wahrer Glaube? Glaube ist nicht nur was für wahr halten, ich glaube. Es ist ein höheres Wesen. Wenn die Katze auf dem Dach ist, ist es auch ein höheres Wesen. Und ich glaube noch lang nicht an den Gockel auf dem Misthaufen oder auf dem Dach oder auf den Vogel auf dem Ast. So, Glaube, was ist Glaube? Gut für wahr halten. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Das kann vielleicht auch für manche Glaube sein, aber das ist für mich nicht Glaube. Wahrer Glaube glaubt an Gott, an eine Person, an eine Persönlichkeit. Nicht aus Angst. Ich habe mich bekehrt, nicht aus Angst vor der Hölle. Ich weiß, ich könnte die Hölle vielleicht überleben, die Gottesferne. Aber ich habe nicht aus Angst mich vor der Hölle bekehrt, weil ich Angst habe, da ist der Teufel womöglich dort und Panik und Verzweiflung und Ausweglosigkeit, kommt man nicht raus. Das ist nicht der Grund meines Glaubens. Ich habe mich bekehrt, weil ich Gott liebe und lieben will. Weiter nichts. Und da kann kommen, was da will. Die Liebe ist es, die mich dann hält. Religion ist kein Glaube. Also ich habe meinen Glauben, evangelisch, katholisch und weiß der Kuckuck noch was. Das ist kein Glaube. Religion ist kein Glaube. Es ist für wahr halten, was andere erzählen, das nimmst du an. Und Religion hilft niemand. Ein Glaube muss wirklich helfen, dass man zurechtkommt. Wahre Gläubige glauben an Gott, weil sie erkannt haben, das ist das Allerbeste, was ich tun kann. Wahre Gläubige, sie haben einen bewährten Glauben, die haben schon durchgehalten mit Gott, Gott vertraut, sich zu Gott bekannt, sich auf Gott verlassen und die leben immer noch, trotz den Krisen, trotz den Katastrophen. Sie glauben an Gott, weil sie eine Beziehung zu Gott haben. Also sie glauben an Gott, weil sie eine Beziehung zu Gott haben, sie haben Gemeinschaft mit ihm und sie können sich aufeinander verlassen. Gott kann sich auf dich verlassen und du auf Gott. Das ist Glaube, ist also Beziehung. Sie haben nicht nur eine Überzeugung, ich kann von allem überzeugt sein, heute bin ich überzeugt, dass ich ein Deutscher bin, morgen bin ich überzeugt, dass ich vielleicht ein Chinese bin, weil auch wahrscheinlich Schlitzaugen habe, irgendwo, nur noch nicht gemerkt habe. Nur, weißt du, Überzeugung kann man gerne den Leuten ausreden. Weißt du, wenn jemand kommt, der bessere Argumente hat als du und er erzählt, dann glaubst du am Schluss, dass du das Pferd gestohlen hast. Und was du das angestellt hast. Weißt du, Überzeugung. Menschen mit Überzeugungskraft. Und das ist, worauf Religionen bauen. Menschen, die eine starke Überzeugung haben. Aber Glaube ist mehr als nur eine Überzeugung von irgendetwas, was man nicht sieht. Hebräer, was da steht. Also Glaube ist nicht sehen und doch glauben. Für mich ist das noch viel mehr. Es ist anders als nur eine Überzeugung zu haben. Eine Erkenntnis zu haben, etwas für wahr halten. Glaube muss funktionieren. Und ich will heute mit Gottes Hilfe versuchen, dir den Weg zu zeigen, wie lebe ich ein gutes Leben aufgrund meines Glaubens. Der gereifte, geläuterte Glaube, das ist, was den Gläubigen trägt. Weißt du, nicht nur für wahr halten, sondern ich verlasse mich hundertprozentig auf meinen Partner, meinen Gott, meinen Schöpfer, den, der mit mir ist. Wahrer Glaube ist eine innere Sicherheit, eine Sache des Herzens und nicht des Kopfes und nicht der Berechnung. Wahrer Glaube weiß, ich lebe aus der Gnade Gottes, muss nichts verdienen. Meine Erlösung ist vollbracht, schon alles bezahlt, ich bin 2000 Jahre zu spät geboren. Mein Erlöser lebt, ich weiß, und das sagt ein Mensch in der größten Not seines Lebens, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist Glaube. Zu glauben, auch wenn alles futsch den Bach runtergeht. Wahrer Glaube ist eine Person, da glaubt man nicht an irgendeinen Quatsch, eine These oder irgendwelche Theorie oder Philosophie. Glaube ist auch nicht positives Denken, es ist viel mehr. Ist als das. Glaube hat mit einer Person zu tun und die ist zuerst mal Jesus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an Gott, den Vater. Er ist mein Vater. Und wenn ich bete, unser Vater, weil es sein Vater ja auch ist und dein Vater ist auch. So, wir sind also miteinander verwandt über den Vater. Der wahre Glaube hat ein Fundament. Und zwar das offenbarte, verkündigte Wort Gottes. Wahrer Glaube ist also eine Basis, auf der man weiterbauen kann und weiterarbeiten kann. Deshalb, Jesus sagt, wer diese meine Worte hört in der Bergpredigt, der ist der kluge Baumeister. Der hat Glauben und hat nicht verlangt, vertraut, glaub an den Schöpfer, glaub an den Himmel, glaubst du an die Hölle? Mich interessiert die Hölle nicht, mich interessiert auch der Himmel nicht, aber mich interessiert Gott. Wenn ich an Gott glaube, weiß ich, dass ich in den Himmel komme. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich muss also nichts Besonderes glauben, ich muss nur an einen besonderen Gott glauben. An den Schöpfer Himmels und der Erden. Glauben muss ausgelebt werden, sonst ist es eine billige, primitive Theorie oder Philosophie. Wertlose Glaube. Da kann sie einen Waschlappen gleich hernehmen. Also wenn es nicht ausgelebt wird, wenn es nicht praktikabel ist. Glaube ist kein Stillstand. Jetzt habe ich's. Halleluja. Jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich geistgetauft, jetzt bin ich was weiß ich. Das ist nur ein Schritt von vielen anderen Schritten. Glaube ist ein Fortschreiten, es geht weiter, es wächst, es entwickelt sich was. Glaube hat etwas mit Produktion zu tun, es ist produktiv. Deshalb sagt die Bibel, Jakobus schreibt es, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Wenn nichts passiert, kannst du auf den Glauben gerne verzichten. Wenn nichts passiert, Glaube muss etwas auslösen, eine Lawine auslösen. Wahrer Glaube ist etwas für Praktiker, die praktisch denken und die praktisch handeln. Also die nicht umdrehen, 400 Meter vom Pass. Die sagen, wir halten durch. Der Glaubende hält durch. Er weiß, jetzt habe ich schon so viel geschafft, jetzt habe ich so viel gekämpft, jetzt habe ich so viel Opfer gebracht, jetzt habe ich so viel gebetet, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt habe ich so viel gemacht und jetzt werde ich das durchziehen. Weil ich davon glaube, davon überzeugt bin. Glaube ist nichts für Theoretiker, nichts für Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich nur an Buchstaben festhalten. Der wahre Glaube ist für Gerechte. Die Bibel sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Glaube ist für die Leute, die die unsichtbare Wirklichkeit in die sichtbare Wirklichkeit übertragen. Die sagen, ich glaube, ich habe es gesehen, ich kenne das Ziel, ich weiß, wo ich hin will. Bei den Gerechten, bei denen stimmt das Wissen bei der Praxis überein. Das ist gerecht. Die Praxis und Wissen stimmt überein. Der setzt sein Wissen ein, der setzt seine Erkenntnis ein und um. Der weiß also, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und weil ich das weiß, tue ich auch was, benehme ich mich auch so. Martin Luther kam einmal ganz niedergeschlagen, depressiv, wie manche Leute auch sind, niedergeschlagen und dann hat seine Frau zum Fenster rausgeguckt und sieht, wie er sich so hinschleppt, als wenn er von der Beerdigung kommen würde und sagt, Martin, hast du schon das Neueste gehört? Der Herrgott ist gestorben. Sagt, was? Das darf nicht möglich sein. Weißt du, manche Leute müssen so auch sagen, benimmst du dich so, als wenn der Herrgott gestorben wäre? Als wenn der Herrgott nichts mehr zu sagen hätte, als wenn er nicht das letzte Wort mehr hätte. Viele Leute benehmen sich so, als wenn der Herrgott tot wäre. Den muss man zurufen manchmal. Der Gerechte lebt seines Glaubens. Ein Weiser ist der, der das Wissen, das er kennt, das er weiß, wie viel er weiß, ist es egal auch jetzt mal. Aber der das, was er weiß, umsetzt. Das ist Glaube. Das ist die Theorie, die Übersetzung der Theorie in die Praxis. Das, was er im Kopf weiß, muss im Herzen kommen. Und was er im Herzen hat, muss im Kopf kommen. Und dann gebraucht er Hände und Füße. Dann bewegt er sich und dann bringt er was in Bewegung. Glaube muss etwas bewegen. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du einen Berg bewegen. Das ist Glaube. Was bewegt dein Glaube? Lockt es wenigstens eine Maus hinterm Ofen vor? Was macht der Glaube? Wie stark ist dein Glaube? Dein Glaube muss etwas bewirken. Und da muss man anhalten am Glauben. Haltet an. Glaube ist auf Gott hören und ihm gehorchen. Das ist Glaube. Ob du verstehst oder nicht, du kriegst einen Befehl von Gott, eine Anweisung von Gott, eine Inspiration von Gott. Und jetzt gehorcht und sagt, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Das ist Glaube. Mit Gott übereinstimmen. Ein wahrer Gläubiger ist ein Mensch, der sich von Gott zum Handeln bewegen lässt. Was es auch immer ist. Du bekommst von Gott einen Impuls. Wie soll er das und das tun, dort und dort hingehen, das und das unternehmen und dann unternimmst du was in Jesu Namen, in Gottes Kraft, in Gottes Gnade. Und ich weiß, in meinem Leben war immer wieder so, ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Im ersten Augenblick, wenn ich da ja sage, neue Besen kehren gut, neue Ideen, die funktionieren, aber 3 Wochen später ist die Idee verflogen. Und wenn du trotzdem weitermachst nach 3 Wochen, dann funktioniert die Sache. Und immer wieder musste ich mal aufraffen und sagen, Johannes, jetzt wird weitergemacht, wird nicht aufgegeben, wir suchen und wir werden es finden. Ich habe meinen Schwiegersohn baut zurzeit und jetzt zur Zeit, wo der da war, ist da was passiert, dass die versehentlich die anderen Nachmieter oder Nachkäufer, Besitzer, die haben gedacht, es geht alles viel schneller. Jetzt haben sie den ganzen Parkettboden ausgerissen und jetzt können sie keine Versammlung mehr abhalten in ihren alten Räumen. Ich habe gesagt, weißt du, wenn ich das wäre, und wir haben in unserem Gottesdienst, wir haben, obwohl wir renoviert haben, die Kräne und Baumaschinen und Zementsäcke und Farbe, wir haben das alles auf Seite geschafft am Freitag und wir haben Gottesdienst gemacht am Freitag und wir haben mehr Geld bekommen während der Bauphase, als wenn wir wenn wir da woanders gewesen wären. Wir ziehen nicht um. Und manche Leute, manche Pastoren, andere Pastoren haben gesagt, wie können die das machen? Ihr renoviert und ihr habt gleichzeitig Versammlung. Ja, und die Versammlungen sind nicht einmal schlecht besucht. Die waren gut besucht. Warum? Wir dürfen uns nicht unterkriegen, jetzt bauen wir um, wir ziehen jetzt um, wir machen woanders unser Gottesdienst. Nein, die Leute sollen sehen, wir arbeiten. Und wir sind fleißig. Und weil die gesehen haben, dass wir so fleißig waren, haben sie gespendet. Und ich sage, ich habe 70.000 Euro mehr eingenommen, als wenn ich sonst woanders gewesen wäre und normale Gottesdienste gemacht habe. Ich kann also sehen, die Einnahmen standen viel, viel besser, weil die Leute gesehen haben, hier tut jemand was. Wenn die Leute sehen, du tust etwas, kriegst du auch Unterstützung. Wenn die Leute sehen, und du musst etwas tun. Gläubige sind Täter, Unternehmer, aktiv. Deshalb der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Ein wahrer Gläubiger ist immer etwas, der mit Gott unternimmt, der sagt, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben aktiv. Und bei meinem Schwiegersohn habe ich gesagt, sobald ihr Fenster habt, dann könnt ihr Gebläser holen und dann könnt ihr warm machen, auch wenn es noch nicht alles fertig ist, und haltet Versammlung. Und dann sagte er, ja, aber weißt du, das ist jetzt, wo wir schon raus müssen, jetzt ist die halbe Gemeinde auf der Baustelle und die sagen, wir müssen schneller arbeiten, wir helfen alle zusammen. Ich habe gesagt, siehst du, das ist ein guter Anfang. Jetzt erst weitermachen, nicht resignieren. Der Feind möchte, dass du resignierst und aufgibst. Wir sind nicht fertig. Wir werden nie fertig. Wenn du dein Leben richtig betrachtest, wir werden nie fertig, bis wir im Himmel sind, bis wir das Ziel erreicht haben. Dann sind wir erst endlich fertig, dann kann man sagen, goodbye. Aber jetzt müssen wir noch fleißig arbeiten. So ein wahrer Gläubiger, der hat Gottes Befehl und er führt ihn konsequent aus, diskutiert gar nicht über Befehle Gottes. Und das ist, wenn du von Gott einen Auftrag hast, diskutierst du nicht, du führst es konsequent aus. Ich muss es tun, wehe mir, wenn ich das nicht tue. Wahrer Gläubiger ist einer, der das einsetzt, was Gott ihm gibt, nicht was Gott ihm nicht gibt, was Gott ihm gibt, was er hat. Und dass er nach Gottes Rezepte arbeitet und handelt so, wie er das gesagt hat. Tut, was er euch sagt. Das ist dieses konsequente Bleiben am Herrn. Ein wahrer Gläubiger. Und nur der hat die Identität, wenn er sich mit Gott identifiziert und sagt, ich tue das, was der Herr will. Ich orientiere mich an dem Herrn, ich tue das Gute, ich orientiere mich an dem Guten, an dem Natürlichen, an dem, was groß ist, was richtig ist, was Licht ist, was Leben ist, was normal ist. Und wenn du an diese Sachen dich orientierst, du strebst immer nach oben. Du darfst dich nicht, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, orientiere dich nicht nach niederen Dingen, nach Ameisen und Schnecken und irgendwelche Kleinigkeiten. Wenn du was erreichen willst, schau immer nach oben. Oben ist dein Ziel und nicht unten. Deshalb sagt uns die Bibel, lasst uns wegsehen und aufsehen zu Jesus. Die Bäume, die wachsen, die streben alle nach oben, die streben nicht nach unten. Die lassen schon Wurzeln nach unten. Das ist okay. Von unten holen sie auch die Kraft. Aber ein Baum strebt immer nach oben. Da will einer den anderen überholen. Und wenn man abgeholzt hat, ein Waldstück, dann lässt man immer ein paar Bäume übrig, paar so einzelne, die ganz groß rauskommen. Warum? Dass die anderen motiviert sind, den kleinen jungen Bäumchen motiviert sind. Du, guck mal, wie der groß geworden ist. So groß kannst auch du werden. Wir sollen uns nach dem Großen und Starken orientieren und nicht nach den Kleinigkeiten, den Zwergen da. Wenn du Zwerg bleiben willst, dann schau nach unten und schau auf deine Probleme, schau auf deine Schwierigkeiten. Nein, aber schau auf die Größe. Du kannst das werden. Nimm dir so ein Ziel vor, so ein Ideal. Und den meisten Leuten heutzutage fehlen Ideale. Und Ideale, die kriegst du nicht irgendwo so nachgeschmissen. Die musst du dir erkämpfen, dir ein Ideal zusammenbauen. Und das beginnt mit Identität. Wenn du dich mit Gott identifizierst, dann lebst du so wie Gott. Ich bin mal mit meiner Frau spazieren gegangen, da kommen wir in ein Waldstück, da ist ein großer Bauernhof, Jagdschloss ist da, hier irgendwo bei Wandlitz hinten. Dann kommen zwei Hunde, ein Hund mit 4 Füßen und ein Hund mit 3 Füßen. Und der Hund mit 4 Füßen, der war kaum zu bewegen. Jo, so alter Herr. Aber der mit 3 Füßen, du, der hat gesprungen, mit dem konnte man spielen, mit dem konnte man alles machen. Verstehst du, der hat sich nicht aufgegeben. Mit 3 Füßen. Und ich bin überzeugt, wenn er 2 gehabt hätte, hätte er auch gespielt. Weil das war seine Art, sein Temperament. Und es hängt sehr viel von deiner Art, von deinem Temperament, von deinem Inneren. Der wollte leben, auch mit 3 Füßen. Oder Beinen. So, willst du leben oder willst du nur vegetieren? Und sagen, no, wir haben ja 4 Füße. Soll der andere mal springen, soll der andere machen? Du sollst leben. Und ich werde eine Botschaft dir bringen heute, morgen und nicht Freitag und auch am Sonntag, dass du dich nicht aufgibst. Deshalb hier, das ist der Einstieg hier. Identifizier dich mit Gott, auch wenn alles gegen dich ist. Sag, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und dann marschier weiter mit Gott. Orientier dich an ihm. Du identifizierst dich mit Gott, wenn du das sagst, was er sagt, wenn du das denkst, was er denkt, wenn du das glaubst, was er glaubt, Gott also, was musst du wissen, was glaubt Gott wirklich? Was glaubt Gott über meinen Fall? Was denkt er? Wie beurteilt er mich? Wenn du das duldest, was Gott duldet, dann bist du mit Gott eins, ein Herz und eine Seele. Und wenn du das verwirfst, was Gott verwirft, und das annimmst, was Gott annimmt, und das hältst, was Gott hält, So, dann bist du mit Gott identifiziert. Solange du nicht aufgibst, solange hast du Sieg, bist du noch immer, hast die Chance zu siegen, immer noch zu siegen. Und ich habe eines gesehen bei der Olympiade, auch dieses Mal, da war irgendjemand, der läuft und der guckt, wie weit ist der andere. Und was passiert? Der wird gleich ein paar Nummern zurückgeworfen. Wenn du auf andere schaust, wirst du zurückgeworfen. Hör auf andere zu schauen. Dich mit anderen zu vergleichen, dich mit anderen zu messen. Schau nicht, wie weit der andere ist. Für dich ist wichtig, wie weit bist du? Wie weit bist du gekommen? Was hast du bis jetzt erreicht im Namen Gottes? Solange du nicht aufgibst, solange bist du auf dem Weg des Sieges. Solange du lebst, solange kannst du leben und dich jederzeit verändern, deine Richtung, wenn es nicht passt. Solange du Gott preist, hast du immer den Sieg. Also gib dich nicht auf, auch wenn du auf die Nase liegst. Und ich habe hier diese Tage von Gott beim Singen, beim Beten so einen Impuls bekommen. Du siegst, selbst wenn du tot umfällst, wenn du dich an Gott festhältst. Wenn du dich an Gott festhältst, du siegst, auch wenn du tot umfällst. Denn Tod ist auch nur eine Tür von vielen anderen Türen, durch die wir mal durch müssen. Solange du Gott ehrst, geht es dir gut, lebst du gut. Das Geheimnis des Lebens ist Gott ehren. Wenn du richtig glaubst, aber wie glaubt man richtig? In Johannes 14 wird uns gesagt, wie wir richtig glauben sollen. Glaubet an mich, sagt Jesus, und glaubet an Gott. Also nicht an Christentum glauben, nicht an die Kirche glauben, nicht an den Schöpfer glauben, sondern glaubet an mich und glaubet an Gott. Und dann sagt er, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Solange du an Jesus und an Gott glaubst, lebst du richtig. Und sagst, wir werden Taten tun. Wir werden nicht tatenlos sein. Und Jesus sagt, ich wirke bis hier, mein Vater wirkt auch bis hierher. Und jetzt bin ich auch, der auch wirkt bis hierher. Also, wir geben uns nicht auf. Schau auf Jesus und du singst nicht. Und sobald du von Jesus wegschaust, bist du in voller Probleme, hast du Schwierigkeiten bis zum Hals, bist fast, dass du da drin untergehst und verzweifelst und nicht mehr weiter weißt. Solange du dich an Gott hältst, glaubst du richtig. Solange Gott in deinem Leben Nummer eins ist, dann kann es sein, was da will. Du kommst immer wieder hoch. Solange du ohne Gott nichts tust, solange bist du immer auf der Erfolgswelle. Du sagst, Gott, hilf mir, Gott, steh mir bei. Und Gott, hilf, ist auch ein schöner Name. Lass dich umtaufen, Gott, hilf. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Solange du deinen Gott nicht absagst, solange wird das klappen in deinem Leben. Denk an, genau das ist, was der Teufel will, dass du deinem Gott absagst, dass du den Bettel hinschmeißt. Aber der Hiob hat es nicht getan. Diese Freude hat er dem Teufel nicht bereitet, sagt auch deinem Gott ab. Er hat gesiegt. Dann hat er alles doppelt bekommen. Der Schaden wurde wieder gut gemacht in seinem Leben, was der Teufel da verursacht hat. Solange du nicht gegen Gott rebellierst, bist du auf der Siegeswelle. Deshalb ist es so wichtig, mit Gott nicht hadern, sich zanken und streiten, sondern mit Gott, ja, wenn du das nicht kannst, einfach sagen, ja, Herr, du Herr bist Gott und ich überlasse dir die Sache. Aber nicht mit Gott hadern, weißt du, Gott zanken, streiten, hinterfragen. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Und du siehst, da gab es immer Probleme, wenn die Israeliten so geplärrt haben. Solange du dich von Gott bestimmen lässt, solange du dich Gott unterstellst, glaubst du richtig. Solange du Gottesfurcht hast, bist du klug, schlau, weise, bist du furchtlos, bist du erfolgreich, bist du im Segen, bist du gesegnet überall, alle Zeit, egal wo, wann, wie. Du bist immer gesegnet, egal was der Teufel dir aufbrummt, du bist immer gesegnet. Aus jeder Situation machst du das Beste. Wie kann man Gott hinterfragen und beleidigen und Gott kränken? Warum? Das ist diese große Frage. Warum hast du uns hierher gebracht? Und deshalb ist die, pass auf in deinem Leben, du kannst dir selber sehr viel schaden mit deinem Mundwerk. Wenn du anfängst zu fragen, warum? Warum bin ich krank? Warum bin ich arm? Warum ist mir der Unfall passiert? Warum das alles? Warum lässt Gott mir das zu? Warum musste Jesus so viel leiden? Warum hast du die Juden so verworfen? Warum geht's den Gottlosen so gut? Warum bin ich arbeitslos geworden? Warum bin ich so arm? Warum habe ich nicht mehr Geld? Ich würde noch mehr Geld brauchen. Warum hinke ich? Warum stottere ich? Warum ist bei mir noch kein Wunder passiert? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Frag diese dummen Fragen, nicht diese Teufelsfragen aus der Küche des Satans. Wer so Gott hinterfragt, versteht Gott nicht, hat noch nie Gott verstanden. Der weiß nicht, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und dass seine Wege nicht unsere Wege sind. Der Gläubige fragt nicht, der geht. Der geht den Weg des Herrn. Der wahre Gläubige fragt nicht viel. Der wahre Gläubige, er lebt weiter, egal ob das kommt oder nicht kommt, passiert oder nicht passiert. Er funktioniert weiter und sagt, ich glaube, weil ich weiß, der das Werk bei mir angefangen hat, wird das auch vollenden. Wie und wann? Das steht in einem anderen Blatt. Ein wahrer Gläubiger geht nie zurück. Der hat keinen Rückwärtsgang. Wenn Gott will, dass du rückwärts gehst, hat er dir auch einen Rückwärtsgang eingebaut und wenigstens ein Auge dir hinten im Kopf eingebaut, dass du siehst, wo du hingehst. So, Gott hat dir keinen Rückwärtsgang eingebaut. Gläubige gehen nie zurück. Ein wahrer Gläubiger geht nie zurück. Also, der gibt nie auf. Der fährt weiter. Gut, bis er das Ziel erreicht. Auch wenn er ausrutscht. Auch wenn er im Graben liegt. Dann kommt halt Pannendienst. Ein wahrer Gläubiger resigniert nicht, schmeißt nicht alles hin, kündigt nicht gleich, verflucht sich nicht gleich. Also ich kenne den Menschen nicht, ich weiß nicht, wovon du da redest. Denk an Petrus, verstehst du? Gleich durchgedreht. Wahrer Gläubiger dreht nicht gleich durch, der behält die Nerven. Die Bibel sagt, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Ein wahrer Gläubiger flieht nicht, wenn es schwierig wird, dann sagt er, und jetzt lege ich den ersten Gang und Allrad. Und dann geht's weiter. Wie oft wollten die Israeliten in die Wüste ihre Reise abbrechen und umkehren? Oh, lass uns wieder zurück zu den Ägypten gehen. Die haben wenigstens Knoblauch. Ich habe so Appetit auf Knoblauch. Aber weißt du, musst warten, bis du im gelobten Land kommst. Da gibt es genug Knoblauch und anderes Gewürz. Aber wie oft wollten die Israeliten, wenn Schwierigkeiten kamen, sofort abtauchen? Wenn es Proviant ausging, wenn es nicht mehr auf dem Tisch war, wenn Widerstand da war, wenn es zum Kampf kam. Weißt du, die mussten nicht viel kämpfen. Da musste der Moses nur die Hände hochhalten oder runterlassen und schon siegt das Volk Gottes oder nicht. Weißt du, der Kampf war ganz anders. Aber du siehst, sobald Schwierigkeiten kamen, wollen die Christen aufgeben, die Gläubigen. Sie wollen nicht mehr weitermachen, sie sagen, wir sind verloren. Wie oft will der Teufel einen entmutigen und die lassen sich so schrittweise. Ich denke, der Hiob und Jeremia gehört auch dazu, zu diesem Kaliber. Hiob war so oft entmutigt, dass er sagt, verflucht ist der Tag meiner Geburt. Weißt du, wie oft haben schon Menschen gesagt, also wäre ich bloß nicht geboren, hätte ich den Stress nicht. Oder wäre ich frühzeitig gestorben, müsste ich das alles nicht mitmachen. So, aber weißt, der Hiob hat eigentlich, wenn ich so die Leiden Hiob richtig verstehe, der hat nur ein halbes Jahr gelitten. Verstehst du, wegen einem halben Jahr sterben wollen, lohnt sich das? Ich darf dir eines sagen, Verluste gehören zum Leben dazu. Wer keine Verluste hinnehmen kann, der braucht auch nicht leben. Verluste gehören zum Leben dazu. Und in dieser Zeit, wir müssen schwere Verluste hinnehmen, in jeder Richtung. Wer ein guter Verlierer ist, der ist auch ein guter Gewinner. Die meisten können nicht verlieren. Wenn ich mit meinen Enkeln manchmal Dame spiele, und ich habe ihnen gezeigt, wie man Dame spielt, einfach zuerst mal Platz machen, wegräumen alles. Weil wenn schon kein Steinchen mehr da ist und dann durchkommt bis hinten, dann kannst du erst zum Sieg kommen. Aber die meisten Christen haben Angst zu verlieren. Die möchten das behalten, das bisschen Leben behalten, das sie haben. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer meint, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Kein Wert. Also, du musst ein guter Verlierer sein, um ein guter Gewinner zu werden. Wer gut verlieren kann, kann auch gut gewinnen. Also, und hier musste sehen, wie das halbes Jahr alles drunter und drüber geht. Und dann sagt er, wäre ich bloß nicht geboren, wäre ich bloß nicht nach Berlin gezogen, wäre ich bloß nicht, hätte ich bloß nicht geheiratet, hätte ich keine Kinder in die Welt gesetzt, hätte ich diesen Beruf nicht gelernt. Und weißt du, da wird gejammert. Treib doch diese ganzen Jammerweiber raus und fang konsequent an zu leben. Und dann kommt es noch, dass deine Freunde dich anklagen. Ja, Hiob, du glaubst nicht richtig. Er wird verdächtigt da, dieser arme Mann, missverstanden. Ihm wird vorgeworfen, er hat nicht genug gründlich geglaubt und sich nicht, und Gott nicht so ernst genommen. Weißt du, vergiss, hör nicht auf die Menschen. Wenn du dein Ziel erreichen willst, musst du aufhören, auf Menschen zu hören. Auf deine Freunde insbesondere. Insbesondere auf deine Verwandten. Weißt du, was die dann dir erzählen, die so nah sind. Zuerst sprechen sie 7 Tage nichts und dann, wenn sie den Mund aufmachen, reden sie Blödsinn. Aber schau, die Freunde von Hiob. Und dann dieser arme Hiob. Aber es ist normal, dass wir durch solche Täler durchgehen müssen, dass wir hier unseren Glauben festigen. Aber wenn die Krise vorbei ist, ist dein Glaube viel kostbarer, viel köstlicher, viel stabiler, viel stärker. Nach der Krise, Da lebst du auch ganz anders. Der Hiob nach der Krise und der Hiob vor der Krise, da kam ganz anders raus. Ich denke nur auch Elia. Weißt du, der Elia in der Wüste, da floh er, da hört er nur von diesem blöden Weib Isebel, morgen kommt dein Kopf dran. Morgen, warum nicht heute? Der hätte gleich den Dolch nehmen können. Nein, morgen, Isebel bedroht ihn, der Feind bedroht unser Leben auch manchmal. Und was macht unser lieber Elia, der zuerst mal Feuer vom Himmel holt und alles Große für Gott tut? Herr, ich bin nicht besser wie die anderen. Ich möchte sterben. Stirb nicht so schnell. Du bist nicht zum Sterben geboren, sondern zum Leben, um die Werke Gottes zu verkündigen. Das ist, wozu du auf dieser Welt bist. Und der Teufel will dich nur zermürben. Morgen kommt dein Kopf dran. Weißt du, der Elia sollte unter psychischen Druck gesetzt werden. Furcht soll über ihn kommen. Und dann hat der Teufel auch schon erreicht. Dann bekommt er der Todessehnsucht. Ein Mensch, der an Gott glaubt, kennt keine Todessehnsucht. Das kommt auch manchmal so im Leben eines Gläubigen. Aber der sagt, nee, ich bin nicht zum Sterben. Ich stehe wieder auf. Gläubige stehen wieder auf. Wenn uns hart auf hart ergeht, wenn wir gekreuzigt werden, gesteinigt werden, guck mal, Paulus, er ist immer wieder aufgestanden, Stau abgeschüttet, geht in die nächste Stadt und macht genauso weiter wie bisher. Der entschuldigt sich auch nicht mehr, macht gar nichts. Du musst dich auch bei niemand entschuldigen für dein Leben. Entschuldigung, dass ich da bin. Du musst dich nicht entschuldigen bei niemandem. Gott hat dich gewollt, du hast eine Existenzberechtigung und leb dein Leben und gib dich nicht auf. Weißt du, ich verkündige dir eine Botschaft, die ist vielleicht hart und ungewohnt. Das sagt dir vielleicht dein Pfarrer nicht oder hat es bisher noch nicht gesagt. Aber ich möchte dir einfach Mut machen, lebe, lebe, lebe. Gott hat dich zum Leben berufen, nicht zum Sterben. Elias versteckt sich, ist geknickt, gebrochen. Weißt du, der Teufel will, dass er seine Haltung verliert, dass er sich aufgibt. Aber dann kommt der Engel des Herrn und du brauchst Besuch von oben, Besuch von Gott. Elia, komm raus. Zweimal muss der Engel ihn wecken, so tief schläft er, dass der zweimal vom Engel geweckt werden muss. Elia, komm raus aus der Höhle, komm raus von deinem Ginsterstrauch da oder wo du liegst. Komm und das Brot und Wasser stärke dich, denn du musst noch weit gehen, du hast noch viele Aufgaben in deinem Leben zu erledigen. Und da, wo der sterben wollte, hat Gott ihn berührt, der Engel des Herrn, frisches Brot und frisches Wasser. Und dann ging er 40 Tage und 40 Nächte in der Kraft Gottes. Du siehst, wenn Gott dich berührt, da gehst du wie eine Dampfwalze. Da rennst du, da kann dich niemand aufhalten. Aber das ist, was du brauchst in deiner Krise, wo du gerade aufgeben wolltest. Oh Herr, lass mich sterben. Und jetzt die Luft zu und erstickst nicht. So schnell stirbt niemand. Die, die sterben wollen, die leben lang. Und die, die nicht sterben wollen, die sterben schnell. Aber Elia, du musst noch weitergehen. Du musst noch weiter kämpfen. Der Teufel will dich außer Gefecht setzen. Und er will dich verwunden, verletzen. Morgen kommt dein Kopf dran. Weißt du? Aber du solltest sagen, ich lass mich von meinen Verwundungen, Verletzungen nicht unterkriegen. Wir werden verletzt. Und wir werden manchmal ganz massiv verletzt. Zum David Livingston kam einmal ein Gläubiger und hat gesagt, Bruder, ich will nicht mehr leben, ich will sterben. Dann hat David Livingston sein Hemd ausgezogen und aufgemacht, hat gesagt, siehst du hier? Da sagt er, das sind Krallen von einem Löwen. Sagte, ja, ich war unter der Kralle eines Löwen, ich lag unten und ich habe den Atem des Löwen schon gespürt und der Löwe hat mich festgehabt, ich war eigentlich schon geliefert und dann habe ich gesagt, Herr, hilf mir. Und in dem Moment fällt irgendwo ein Schuss und der Löwe springt weg und lässt mich da liegen und mich hat man dann gefunden und ich lebe. Siehst du, gib dich nicht auf, auch wenn der Teufel schon seine Krallen, die er auf dein Herz gelegt hat, auf deine Brust gelegt hat, auf deine Lunge gelegt hat, auf deinen Kopf gelegt hat, schon allein dich schon platt walzt und du sollst seinen Atem spürst, den Atem der Hölle, des Todes. Du musst nur sagen, Herr, hilf mir. Und in dem Moment fällt ein Schuss. Irgendwo in der Umgebung wird ein Schuss fallen und der Teufel wird erschreckt sein und er wird dich ablassen. Denn davor hat er mehr Angst als vor was anderem. Also, sich nicht entmutigen lassen. Wenn Verwundungen da sind, der Teufel will gerade diese Verwundungen dann benutzen und sagen, ja guck mal, dich hat man abgelehnt, dann kriegst du Minderwertigkeitskomplexe, dann kommt Bitterkeit, dann kommt Überempfindlichkeit, also da spürst du den ganzen Wetterwechsel und was, den ganzen Schwindeln und so weiter, dann kriegst du Selbstmitleid. Hör doch auf mit diesen Sachen, Gott hat dich erlöst und Gott will, dass du lebst. Und deshalb lass dich nicht von diesen Krallen festkrallen. Satans Krallen. Satan möchte dich festkrallen. Angst, dass du deine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hast, deine gebrochene Haltung. Und sagt, guck mal, Bruder, sagt er, und du lebst immer noch? Sagt er, ja, ich lebe schon viele Jahre so. Und ich habe Afrika nicht verlassen, sondern ich bin erst nach Afrika wieder zurückgegangen. Und ich lasse mich nicht unterkriegen. Gib dich nicht auf, mach deine Vision weiter. Verwirkliche deine Vision weiter. Es ist so wichtig, dass du deine Vision hast. Ich war nicht untreu dieser himmlischen Erscheinung, hat Paulus gesagt. Das, was ich von Gott gesehen habe, was ich im Licht geschaut habe, was ich im Glauben aufgefangen habe, ich war nicht ungehorsam, ich habe festgehalten. Ich bin den Juden vorgeworfen worden, den Tieren vorgeworfen worden, den Heiden vorgeworfen worden. Und ich berufe mich auf den Kaiser. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich breche alle Tabus. Wenn du mit Gott lebst, brichst du Tabus. Das ist ja für den Juden, Saulus von Tarsus, das war ja Skandal. Er beruft sich auf den Kaiser, auf jemand, der das heilige Land beherrscht und tyrannisiert. Ich berufe mich auf den Kaiser. Dann machst du Dinge halt, die verrückt sind für die frommen Juden. Du musst nicht den Frommen gefallen, du musst dir selbst und Gott gefallen. Verstehst du? Und das ist so wichtig. Dir selbst und Gott. Und du musst das Ziel erreichen. Die anderen werden mit dir das Ziel nicht gehen. Du musst allein deinen Weg gehen. Und deshalb du und Gott. Lass dich nicht entmutigen. Weißt du, nicht Entmutigung darf unser Leben bestimmen. Der Teufel, der arbeitet nur durch Entmutigungen. Nur, das ist so seine Waffe, dich zu entmutigen, welcher Art auch immer. Gott ermutigt dich, auch wenn die Umstände genau das Gegenteil ist. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Halt's durch, Kind. Also gib nicht auf, kapituliere nicht so einfach vor deinem Feind. Zeige keine Schwäche. Vielleicht ist es ganz wichtig, der Feind achtet, ob du Schwäche zeigst. Ob du, weißt du, der achtet ganz genau, wie du reagierst. Gib deine Verantwortung nicht ab. Weißt du, es ist so schnell die Verantwortung abgegeben. Soll der Seelsorger machen, der Pfarrer machen, soll der Arzt machen. Du sollst dein Schicksal selbst in deine Hände nehmen und nicht in irgendjemands Hände legen. Gib nicht so schnell deine Verantwortung. Ja, das Krankenhaus macht er und so weiter. Nein, Gott ist es, der dich leitet und lenkt. Gib deinen Glauben nicht so schnell auf und ab. Jemand anders, bitte betet für mich. Nein, ich werde selber beten, ich brauche nicht das Gebet der anderen. Wenn ich mein Gebet nicht helfe, wird das Gebet anderer auch mir nicht helfen. Hart, aber es ist wahr. Aufgegeben ist schnell. Gib deine Hoffnung nicht auf. Ein wahrer Gläubiger, und ich sage ein wahrer Gläubiger, nicht ein Religiöser, ein wahrer Gläubiger gibt nicht so schnell auf, gibt nicht so schnell seinen Beruf auf, seine Berufung, sein Leben, seine Hoffnung, seine Vision, seine Ziele. Seine Freunde, seine Freude, seine Siege, die er bisher errungen hat. Stell mal vor, wie hart es war, bis heute, bis hierher zu kommen. Wie viel Anfechtung hast du gehabt? Wie viel Stürme hast du durchgemacht? Und jetzt bist du schon... Wir waren von Kalle, sind wir dorthin gefahren, nach Schwerin. Da bin ich mit jemandem die Kirche hochgestiegen, diese Treppen. Und kurz vorm Ziel, das sind nur noch ein paar Treppen, mir geht die Puste auf. Und denkt jetzt, na, schaffst es nicht. Und eigentlich körperlich habe ich gesehen, weißt du, das war ein junger Bursche, der da hochgelaufen ist, ein Jüngerer. Und ich laufe hinterher. Und dann habe ich mir gesagt, ich schaffe es. Und als ich mir sagte, mir vorbetete und proklamierte, ich schaffe es, dann habe ich neuen Schwung bekommen und die 5, 6 Treppen, die noch da waren, die Kurve, die habe ich gekriegt. Du musst dir nur richtig vorbeten. Richtig vorbeten. Ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ich schaffe es. Und als ich das sagte, das war so eine persönliche Erfahrung, plötzlich sind Hormone bei mir freigesetzt worden. Plötzlich kam der Atem wieder. Plötzlich hat das Herz nicht mehr gewuppert, sondern ganz normal geschlagen und bin oben angekommen, als wenn es nichts gewesen wäre. Aber kurz vorm Ziel aufgeben, diese 100 oder 200 Treppen. Deine Siege sind schnell aufgegeben. Nur Mietlinge fliehen, sagt die Bibel, wenn sie den Wolf sehen oder wenn der Wolf kommt, wenn sie irgendwo Schwierigkeiten riechen. Ja, das kann gefährlich werden. Nein. Du bist kein Mietling, sondern du bist der Eigentümer der Sache, deines Lebens. Und der Eigentümer flieht nicht, der Eigentümer kämpft unter Einsatz seines Lebens. Nur Feiglinge kapitulieren. Nur Menschen, die Angst haben, lassen alles liegen und rennen davon. Nur Menschen, die keine Kraft haben, lassen sich breitschlagen. und sich ausrauben und sich alles nehmen. Aber Menschen, die Glauben haben, wahre Gläubige, die sagen, nein, das kriegst du nicht. Und wann hast du zum letzten Mal dem Teufel, den Widersachen, deinen Problemmachern widersprochen? Wann hast du dich auf deine Hinterfüße gestellt und sagst, nein, mit mir nicht, ich nicht? Nur tote Fische lassen sich treiben und gehen mit dem Strom. Wer die Offenbarung Gottes hat, was von Gott empfangen hat, der lässt sich nicht so schnell da umlenken und abwimmeln. Wenn du etwas mit Danksagung empfangen hast und genau weißt, das hat Gott gewirkt, ich habe Gott gedankt, Gott gelobt und gepriesen und dem Herrn zugewunken, ich habe Amen, Halleluja gesagt, Herr, so sei es, ich habe es aus der Hand Gottes genommen und jetzt sollte ich alles hinschmeißen? Pfui Teufel, das mache ich nicht. Ich werde dem Teufel keine Freude machen. Das, was ich mir so, was ich Gott sogar geweiht habe, was ich Gott versprochen habe und gesagt, Gott, du hast gut gemacht, oh, ich werde dir weiter dienen und sich dann das rauben und nehmen lassen. Wer aus der Hand Gottes was empfangen hat, der darf das nicht gleich aufgeben. Das ist eine Beleidigung Gottes. Nur ein Zweifler gibt auf, weil er nicht sicher ist, ist es vom Herrn gewesen oder nicht. Nur was Menschen anfangen, das kannst du aufgeben. Was von dir war, vom Fleisch war. So aus deinem Ego heraus, aus deinen Prestigegründen. Da wirst du auch keine Kraft haben. Weißt du, da kommen Probleme, wie beim Turmbau zu Babel. Plötzlich verstehen sie einander nicht mehr und dann geben sie auf. Aber wenn Gott etwas angefangen hat, das geht, das ziehst du durch. Das wird nicht aufgegeben, das wird durchgehalten, das wird durchgezogen. Und es vollendet. Das Echte und Wahre setzt sich immer durch. Deshalb ist das, was in deinem Leben passiert, wahr und echt. Es ist von Gott. Dann kannst du Amen sagen und kannst sagen, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Das kommt schon alles richtig. Das wird alles gut werden. Was ohne den Geist Gottes gemacht wird, das gibt man gerne und schnell auf. Sobald ein Problem auftritt, sobald da jemand schief guckt, dann sagst du, da mache ich nicht mehr mit, da blamiere ich mich nicht. Weißt du, aber der Heilige Geist, wenn der da ist, hast du Durchhaltevermögen. Ein Volk wird wild, heißt es in der Bibel, wo es keine Vision gibt. Wenn du keine Vision in deinem Leben hast, wirst du wild. Dann rennst du in der Richtung und dann da und da lässt dich alles manipulieren und bestimmen. Da fehlt dir die Kraft zum Vollenden und zum Durchhalten. Wahre Kinder Gottes resignieren nicht. Das sind wahre Kinder Gottes. Und deshalb sagt die Bibel, wir sind nicht von denen, die da weichen. Schau den Paulus an. Schau David an. Schau Moses an. Gewiss, er muss auch manchmal Umwege gehen. Wahre Kinder Gottes lassen sich nicht entmutigen und schon gar nicht vom Teufel. Die machen weiter, die dirigieren weiter, die fuchteln weiter, die kämpfen weiter, die tun als ob weiter. Und ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, wenn du als ob so weitermachst, auch wenn es nichts dahinter ist, jetzt mal im Augenblick, mach's so als ob weiter und du wirst sehen, es kommt Kraft. Indem sie hingingen, heißt es bei den Aussätzigen, wurden sie gesund. Wenn du auf dein Problem zugehst, löst sich dein Problem, löst sich die Sache, kommst du dem Ziel immer näher. Bei wahren Kindern Gottes ist der Kampf genauso schwer wie bei den anderen auch. Genauso schwer. Aber wahre Kinder Gottes schöpfen Kraft aus dem Herrn. Die letzte Etappe, die ist am schwierigsten. Weißt du, die letzten Etappen sind immer im Leben die schwierigsten. Und da kapitulieren und versagen die meisten in den letzten Etappen, kurz vorm Ziel. Und deshalb, Herr, mir ist die Luft ausgegangen, Herr, hilf mir. Und dann, als ich so diesen Stoßseufzer geschickt habe, Herr, hilf mir, das ist das Gebet, was Gott immer und alle Zeit hört. Herr, hilf mir. Als Petrus rief, Herr, hilf mir, war sofort die Hand Gottes ausgestreckt. Und als ich sagte, Herr, hilf mir, und dann konnte ich, ja, das geht. Da wirst du verblüfft, dass es plötzlich geht, wenn der Herr dir hilft. Und das ist der große Unterschied bei Gläubigen und Nichtgläubigen. Der Ungläubige hat keine Hilfe, aber der Gläubige hat Hilfe beim Herrn. Und wenn der Ungläubige auch sagen würde, Herr, hilf mir, würde der Herr auch ihm helfen. Aber die tun es nicht, leider. Das ist ihr Problem. Also auch bei wahren Gläubigen, ihr Kampf, ihre Arbeit ist schwer, genauso wie bei den Ungläubigen. Sie werden angefochten, missverstanden, sie werden verdammt, beschuldigt, verdächtigt, bis geht nicht mehr, erschüttert. Auch sie machen Haufen Fehler. Auch die Gläubigen machen Haufen Fehler. Auch sie gehen manchmal falsche Wege und verirren sich, verlieren die Orientierung, geraten in Not, Denk nur, wie oft Paulus hat nichts falsch gemacht, geriet in Not, Seenot, da sogar Schiffbruch erlitten hat und so weiter. Auch um uns tobt die Hölle ganz mächtig, über jeden von uns. Aber der Gläubige weiß, ich habe jemand, der größer ist in meinem Leben. Das ist der Herr. Und deshalb, ich gebe nicht auf. Sie geben nicht auf. Und zwar warum? 2. Korinther 12, Vers 9. Wahre Gläubige, sie lassen sich an seiner Gnade genügen. Die geben nur deshalb nicht auf, weil sie wissen, die Gnade Gottes, 2. Korinther 12, Vers 9, weil die Gnade Gottes bei mir ist. Und es ist nicht mein Laufen, nicht mein Können, nicht mein Verstehen, nicht mein Begreifen, nicht mein Theologiestudium, nicht mein Bibelwissen, nicht mein Gebetsleben, nicht mein Fasten, nichts. Die Gnade ist es, die mich hält. Die Gnade ist es. Sie leben von der Gnade Gottes. Das reicht ihnen voll aus. Sie brauchen nicht mehr. Brüder und Schwestern, wir müssen in dieser Zeit, in der wir leben, von der Gnade Gottes lernen zu leben. Viel mehr. Was soll's? Nicht von mir. Lass dich an seiner Gnade genügen. Sei du mit der Gnade Gottes zufrieden. Hauptsache, ich muss noch nicht wie ein Hund auf alle vier krabbeln. Verstehst du? Sei doch dankbar, dass du noch aufrecht stehen kannst. Auch wenn du mit Krücken laufen musst. Wenn die Gnade Gottes dein Leben kontrolliert, Philipper 4, Vers 13, dann vermag ich alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn die Gnade dich kontrolliert, dich muss die Gnade kontrollieren, nicht das Gesetz, Saat und Ernte. Jetzt muss ich positiv bekennen, ich glaube, ich bin stark und ich werde stark. Nein, die Gnade ist, die dich stark macht. Die Gnade ist, die dich reich macht. Die Gnade ist, die dich profiliert, dich nach oben bringt. Wenn die Gnade Gottes dein Leben bestimmt, dann bist du allmächtig, so wie der Herr auch. Dann kannst du. Du fühlst dich nie verlassen, bist nie allein, siehst immer ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist das Schöne und Große dabei bei Gott. Also das ist der Glaube, den ich habe. Es ist erstaunlich, so verblüfft, selbst wenn noch so viele Kurven sind. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich bin in Kiew, in der Ukraine. Da waren wir in einem Kloster, da geht's von einem Kloster zum anderen unterirdisch. Und da sind wir unterirdisch von einem Kloster zum anderen gegangen. Und es war so verwirrend, habe ich gedacht, kommen wir hier überhaupt raus? Und dann sagt er, wir mussten eine Kerze halten. Und mit der Kerze in der Hand sind wir von einem Kloster, also unterirdische Tunnels, da haben die Priester früher irgendwann sowas gebaut. Dann haben wir gesagt, sehen Sie nicht am Ende des Tunnels das Licht? Nein, hab gesagt, ich sehe nur meine Kerze in der Hand. Ich sehe nicht das Licht. Er sagt, und das ist es. Wenn Sie die Kerze in der Hand sehen, da sehen Sie schon das Licht am Ende des Tunnels. Gehen Sie nur dem Licht nach. Und dann, als ich dort angekommen war, habe ich gedacht, blöde Sache, verstehst du, das können nur den Priestern einfallen. Den orthodoxen Priestern so. Und sehen Sie nicht das Licht am Ende des Tunnels, aber dann habe ich meine Bibel gelesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich wusste es nur die Kerze. Sehen Sie nicht das Licht am Ende des Tunnels? Dann trägst du deine Kerze. Sie ist gar nichts. Du bist froh, dass du überhaupt Sauerstoff kriegst. Siehst du nicht das Licht am Ende des Tunnels? Trag das Licht vor dir, trag den Herrn vor dir, trag das Wort Gottes vor dir, trag den Heiligen Geist vor dir, dann siehst du am Ende des Tunnels immer Licht. Verrückt. Aber vielleicht war das eine Meditation, die ich lernen musste und durfte. Die Gnade Gottes. Weißt du, dann zweifelst du nicht an die Pläne Gottes, wenn du das Licht am Ende des Tunnels siehst. Wenn du unter der Gnade Gottes stehst und bist, dann bekommst du immer neuen Mut und sagst, solange das Licht brennt, solange das Licht noch da ist, ist noch Sauerstoff da. Denn deswegen mussten wir auch das Licht tragen, damit wir wissen, ist noch Sauerstoff da. So, du sprichst Leben und redest über Leben, wenn du Gott in dir hast, von Gott ermutigt und entmutigt und stark bist. Wahre Kinder Gottes geben sich niemals auf. Das ist meine Botschaft heute. Weil ich will dir Mut machen vom Wort Gottes, nicht von mir aus. Und Dinge, die ich erlebt habe, aber es macht mich mutig immer wieder. Ich denke nur an Josef. Josef wurde verkauft als Bub nach Ägypten und hat einen Traum gehabt, einen großartigen Traum. Und dann vergehen 21 Jahre, bis der Traum sich verwirklicht. Weißt du, du hast einen Traum, aber was machst du? Der Teufel möchte, dass du deinen Traum aufgibst. Nach 10 Jahren, gib den Traum nach 10 Jahren auf, nach 12 Jahren, nach 15 Jahren. Du solltest deinen Traum nicht einmal nach 100 Jahren aufgeben. Du sollst an deinem Traum festhalten, weil du den Traum hast, Licht am Ende des Tunnels. Und Josef hat sich festgehalten, hat an seinen Traum geglaubt und seinen Traum verwirklicht. Wo er war, hat er immer aus seinem Leben das Beste gemacht. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Da, wo du bist, mach das Beste. Wenn du in der Küche bist, sei die beste Koch, die Köchin, die es überhaupt gibt. Wenn du im Büro bist, das schreib, dann sei die fleißigste Bürofrau oder Büromann, das du bist. Egal, wo du bist, mach immer das Optimalste aus deinem Leben, was du bist, und es wird alles gut werden. Josef war im Gefängnis, war der beste Gefangene, den es überhaupt gab. Verstehst du? Ja, der hat geputzt, der hat geschrubbt, der hat sich so benommen, dass er sogar Aufseher wurde im Gefängnis. Sei, wo du bist, immer der Beste. Das ist, sich nicht aufzugeben, weiterzumachen. Denn Josef hat aus einer anderen Quelle seine Kraft geschöpft, dass er konnte. Er wusste, der Herr hat das Wollen gegeben, die Vision gegeben. Der Herr gibt auch das Vollbringen. Wahrer Glaube verliert nie den Mut, verliert nie die Haltung. Ach, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr. Verliert nie die Courage, die Zivilcourage. Auch wenn er noch so viel Entmutigendes um ihn herum geschieht und noch so viel Negatives erlebt, er bewahrt die Haltung. Du solltest immer die Haltung bewahren. Immer gerade stehen, immer aufrecht stehen, nicht dein Rückgrat brechen lassen. Er verliert nie die richtige Einstellung zu sich selbst und zu Gott und zu der Sache, die Gott ihm gegeben hat. In jeder Situation steht er fest und unerschütterlich. Deshalb steht es im Wort Gottes einmal, es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst ein festes Herz, eine feste Überzeugung, ein festes Wissen, eine feste Gewissheit, einen festen Geist, eine feste Seele. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Wer kein Herz hat, der wird schnell ein Verlierer. Der rennt und niemand jagt ihn. Der macht Dummheiten ohne Grund und Ursache, trifft falsche Entscheidungen am laufenden Band und läuft dem Teufel in die Arme. Weißt du, wenn du kein festes Herz hast, läufst du immer in die falsche Richtung. Denkst du, der Löwe kommt von dort und da hinten sind die Löwinnen und die warten schon auf das Gefräß. Dann rennst du den Löwinnen, denn der Löwe jagt nicht, der brüllt nur. Der Löwe jagt nicht, der brüllt nur, aber die Löwinnen jagen. Und die sitzen auf der anderen Seite, machen Arbeitsteilung. Der Teufel freut sich, wenn du aufgibst. Also sagt er, jetzt habe ich schon wieder die Sache gewonnen. Wenn du deine Absichten, dein Ziel aufgibst und resignierst. Er wartet nur, dass du dich hinsetzt und weinst und schwach bist und sagst, ich habe keinen Mut mehr, keinen Mumm. Das würde für ihn Sieg und Triumph bedeuten in seiner Art. Oder wenn du anfängst, mit ihm zu diskutieren. Weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Gottes Kinder anfangen, mit dem Teufel zu diskutieren. Positiv und negativ, immer so abwägen und für und gegen. Warum und weshalb? Und dann fängst du zu hadern, zu murren, zu rebellieren. Und das will er nur erreichen, der Widersacher Gottes. Wie lebt man als wahrer Gläubiger? Zuerst, geh nach vorne. Drück es durch. Egal was es ist, du musst durchdrücken, denn es liegt an dir. Du musst es durchdrücken. Halte am Glauben an Jesus fest. Bleib in voller Erwartung immer, es wird kommen, Gott hat es verheißen. Und wenn nicht heute, dann morgen und übermorgen. Halte dich an gesegnete Menschen, an Beispiele, die das erreicht haben, die das geschafft haben. Wenn deine innere Batterien nicht funktionieren, nicht mehr stark genug sind, dass du diesen Kontakt da standby hast und Verbindung aufrechterhalten kannst, lass dich neu aufladen, aber gib nicht auf. Und wie bekommt man neue Energie? Und ein Geheimrezept, was ich dir verraten werde, ist, lobe Gott von morgens früh bis abends. Einfach loben. Danke, Herr, für die Blumen. Danke für das Pult, dass es nicht aus Plastik ist. Danke, Herr, für das. Danke für das. Fang an, alles, was du siehst, mal als Dankeschön zu sagen. Danke für die Frau und für die Frau und für die Frau und danke für den Menschen. Danke für den Raum. Danke für das Licht. Danke für die Luft. Du wirst sehen, wie viel Grund du hast zu danken. Danke für die Finger, dass sie noch alle dran sind. Könnten auch abfallen. Danke für die Füße. Danke für die Augen. Und die Dinge werden viel besser funktionieren in deinem Leben, wenn du anfängst, für das bisschen, was du hast, zu danken. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone oder das, was du hast, dir rauben möge. Dann, wie kriege ich noch Energie, wenn du täglich mit Gott sprichst? Jeden Tag mal Gott anrufst und sagst, lebst du noch? Bist du noch da? Existierst du noch? Du kriegst neue Energie, wenn du jeden Tag einen Impuls von Gott bekommst, so ein Stichwort, so eine Inspiration. Du bekommst Energie, wenn du täglich vom Herrn gestärkt wirst. Oder du bekommst Energie, wenn du jeden Tag neu deine Aufträge bekommst. Du sollst nicht zu viel Aufträge annehmen. Jeden Tag ein Auftrag. Herr, und was hast du heute für mich? Wo kann ich heute jemand glücklich machen? Wo kann ich jemand ein gutes Wort sagen? Wo kann ich jemand ermutigen? Und wenn du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt. Wenn du anderen dienst, wird dir gedient. Wenn du andere förderst, wirst du gefördert. Wenn du andere glücklich machst, wirst du glücklich gemacht werden. Also frag, Herr, wo kann ich heute was anstellen? Und natürlich, du bekommst Kraft, wenn du jeden Tag neu auf Gott hörst. Also sich nie aufgeben. Teil dein Leben, das Ziel, das vor dir ist, teil in so viele kleine Steinchen ein und sag, ich will jeden Tag etwas erreichen. Gott sagt zu Josua, bewege diese Worte, die ich dir heute gebe, Tag und Nacht, und du wirst Erfolg haben, und ich werde dein Leben lang niemand widerstehen können. Wenn du diese Worte Gottes Tag und Nacht bewegst, natürlich nicht, dass du dich da hinsetzt und sagst, naja, danke Vater, naja, was soll's, ich bin hier in meiner Mansarde, ich bin in meiner Wohnung hier und mein Kellerloch und so weiter. Nein, du musst rausgehen. Du musst nur hingehen irgendwo und jemand führt seinen Hund aus und dann sagt, ah, ist das doch netter. Und so dieser Kleine da. Verstehst du? Und schon entsteht ein Gespräch. Oder ein Kind loben. Das ist doch nicht schwer, da brauchst kein Kunststück. Aber wenn du die Worte Gottes bewegst und Gott wird dir zeigen, wenn du losgehst und sagst, Herr, ich möchte heute eine gute Tat tun. Zwei will ich nicht tun. Eine, wenigstens eine. Ich möchte eine gute Tat tun. Etwas, was von dir kommt. Ein Anruf, ein Gespräch. Oder jemand helfen irgendwo. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Wenn er dir etwas gibt, hat Wirkung. Es bewirkt, wozu es gesandt ist. Also du kommst deinem Ziel immer näher, wenn du etwas unternimmst. Nicht, wenn du da sitzt und wartest auf ein Wunder. Da wartest du 100 Jahre und wird kein Wunder kommen. Gott arbeitet immer durch sein Wort, indem du motiviert wirst, etwas zu tun. Immer was zu tun. Geh auf dein Problem zu und dein Problem wird gelöst. Deine Motive bestimmen dein Leben. Und das ist so wichtig. Was ist dein Motiv für dein Leben? Die Vision für dein Leben. Deine Motive sind wichtig. Das ist der Umriss deines Lebens. Motive sind deine Einstellung, deine Grundeinstellung. Und diese Grundeinstellung, die darfst du nie und nimmer aufgeben in deinem Leben. Diese Grundeinstellung, dieses Motiv. David war motiviert, als er den Goliath sah. Was? Der beleidigt meinen Gott. Der. Pass auf, der kriegt die Fresse voll. Ich kann mir vorstellen, zuerst so wutentbrannt, er war zornig. Wie kann dieser unbeschnitten, das ist das Schlimmste, was man überhaupt über einen Menschen sagen kann, wie kann dieser Heide meinen Gott lästern? Der war so von seinem Gott eingenommen, das war sein Motiv. Wie groß ist mein Gott? Und dann sagte er, den greife ich an, den erledige ich, den packe ich, den mache ich fertig, den besiege ich. Wozu bist du heute motiviert? Und du musst dich jeden Tag neu motivieren lassen. Der Heilige Geist motiviert dich, weiterzumachen. Das ist, was der Heilige Geist macht. Den Fall zu erledigen, der da angefangen wurde. Das Negative zu überwinden. Deshalb motiviert dich der Heilige Geist. Deine Motive sind so wichtig. Deine Vergangenheit aufzuarbeiten, einfach mal einen Haken zu machen, ad acta zu legen. Der Heilige Geist motiviert dich, neu anzufangen. Für mich sind meine Motive so wie die Lokomotive. Die zieht alles durch. Wenn du keine Motive hast, ziehst nichts durch. Was und wer motiviert dich? Wer betet dir vor und dir nach? Gottes Waffe ist Ermutigung. Und lass diese Motive von Gott dir schenken. Gottes Wort motiviert. Deshalb brauchst du jeden Tag so ein Rema-Wort. Das richtige Wort im richtigen Moment. Immer bereit sein, warten auf das Signal, das er dir gibt, zu marschieren. Du musst immer in guter Verfassung sein. Und das kommst du nur, wenn du dich vor Gott stellst. Da wirst du in guter Verfassung kommen. Und dich nicht ablenken lassen. Weißt du, der Teufel möchte dich zerstreuen, dich ablenken von dem Wesentlichen. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Gib dein Ziel nicht auf. Was motiviert dich? Unter welchem Einfluss und wessen Einfluss stehst du? Welcher Geist, welcher Gedanke beeinflusst dich, dein Fleisch oder Geist? Wirst du von dem Sichtbaren oder dem Unsichtbaren motiviert? Von dem Bewussten oder Unbewussten? Wirst du von Liebe oder Hass motiviert? Wer und was motiviert dich? Das prophetische Wort, das Wort aus dem Mund Gottes, ist ein ganz starker Motivator. Deshalb heißt es in der Bibel, Jesus sagt es dem Teufel gegenüber, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hast du heute schon ein Wort aus dem Mund Gottes gehört? Ich meine nicht die Predigt hier, aber hat der liebe Gott zu dir gesprochen in irgendeiner Art und Weise? Was inspiriert und bestimmt dich? Die Motivation ist, was dich ausmacht. Ich bleib dran. Wenn deine Motive von Gott sind und Gott deine Motive kennt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du mal versagst. Verstehst du? Dann ist vollkommen egal, auch wenn du am Boden liegst. Deine Motive sind von Gott. Ich habe gekämpft für Gott. Dann ist es nicht schlimm, wenn du mal versagst, wenn du mal nichts fühlst, wenn du müde wirst. Weißt du, und das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn deine Motive stimmen, du kannst mal negativ sein, denn der Geist Gottes hilft meiner Schwachheit auf. Das ist es. Also, ist kein Problem für mich. Die Motive müssen stimmen. Und so viele sind überwältigt von Schuld und Selbstverdammnis und dergleichen und so weiter, weil sie nicht richtig motiviert sind. Wenn deine Motive richtig sind, weißt du, kann sein wie Paulus, wir verzagten am Leben. Kennst du solche Phasen? Wir verzagten am Leben, ging gar nichts mehr. 14 Tage keine Sonne mehr gesehen. Wir verzagten am Leben. Aber die Motive waren für Paulus richtig. Er wusste, ich habe eine Vision, ich muss vom Kaiser nach Rom, ich muss mein Zeugnis ablegen und ich habe einen Auftrag und der Auftrag ist hier noch nicht erledigt. Und wir verzagten am Leben, nichts mehr gegessen, sterben, alle schon Testamente geschrieben. Wir verzagten am Leben und der hat noch lange gelebt. Da kamen noch die schönen Briefe, die wir haben, die hat er alle geschrieben und vom Gefängnis aus Gottesdienste gehalten. Also der hat sich nicht aufgegeben. Und jetzt, ich bin ein Gefangener, was kann ich als Gefangener tun? Na gut, der Soldat oder der Polizist an der Hände gefesselt, der geht in eine Versammlung, der muss auch mitgehen, wenn ich in die Versammlung gehe. Dass der sich nicht bekehrt hat, weiß ich nicht. Der muss so eine Salbung gespürt haben. Wenn Paulus gepredigt hat, der eine Hand gefesselt hat und sagt, so, seht Geschwister, die Kraft Gottes, der musste das alles anhören und alles miterleben. Wie gesegnet der Soldat am Schluss war, das ist gewaltig. Die haben sich nicht aufgegeben. Oder Petrus, die Motive. Bei Petrus haben die Motive gestimmt, auch wenn er das Ohr einem abgehauen hat. Aber die Motive haben gestimmt. Er hat den Herrn lieb gehabt. Er wollte seinen Herrn verteidigen, auch wenn er falsche Waffen eingesetzt hat. Und wenn er sogar sich selbst verflucht. Aber seine Motive haben gestimmt. Geschwister, wir dürfen uns nicht an unseren Fehlern aufhalten, wenn wir mal Fehler machen. Jesus will nur, dass wir ihn lieb haben. Wenn das Motiv Liebe da ist, Liebe zu Gott, dann ist egal, was da passiert. Wenn du dich selbst mal verfluchst, am Leben verzagst, einem das Ohr abklopfst, ja, bitte, der Herr repariert es schon, keine Sorge. Der Herr sucht Liebe. Gott will wissen, ob du ihn liebst oder nicht, verstehst du? Das ist alles. Hast du mich lieb? Und die erste Liebe ist dir noch da. Und wenn du Gott trotzdem liebst, auch wenn du jetzt so viele Fehler gemacht hast und sagst jetzt, ich verzagte am Leben. Ich habe mir gewünscht, ich wäre gar nicht geboren worden. Jeremia und Hiob, die beiden. Stell dir mal vor, das haben sie, und wie gesegnet sind sie geworden. Was für Segen ist Jeremia und was für ein Segen ist Hiob gewesen. Die haben dunkle Stunden gehabt, aber diese dunklen Stunden zählen bei Gott nicht. Die Motive zählen bei Gott. Wenn Gott in dein Boot eingestiegen ist, dann ist egal, wie der Sturm ist, wie die Schwierigkeiten sind, was verloren geht und was daneben geht und was verschüttet wird. In Markus Kapitel 6, Vers 51, er ist bei dir, auch wenn du im Leben verzagst. Er ist bei dir, er liebt dich, auch wenn du nicht geheilt wirst. Ich sage jetzt ein paar Worte, die vielleicht dich schockieren werden. Er ist bei dir und er liebt dich und du bist sein Kind, auch wenn noch nicht alle Dämonen aus dir rausgeflogen sind. Manche Leute sagen, ja, du musst alles radikal gemacht werden. Glaub doch nicht. Und wenn du stirbst, da werden noch 1000 Dämonen ausfahren. Das, was nicht von Gottes, bleibt alles hier und das, was von Gottes, geht zu Gott nach Hause. Verstehst du, also diese Blödsinn da, also sind bei mir wirklich alle Dämonen, mich rief jetzt diese Tage jemand an, sind bei mir schon alle Teufel raus, wann kommen der Bruder und der Bruder, ich habe noch ein paar Dämonen in mir entdeckt. Ich habe gesagt, du wirst noch 1000 entdecken. Aber das ist nicht das Problem. Wir sind in Christus, das ist das Motiv. Christus in uns. Weißt du, er liebt dich und er ist bei dir. Auch wenn du nichts mehr zu essen hast. Auch wenn du mal seinen Willen nicht verstehst oder missverstehst. Weißt du, er ist bei dir. Bruder und Schwester, halt dich fest. Er ist bei dir, wenn du sogar beim Beten einschläfst. Denk nur an die Apostel, die sind ein paar Mal eingeschlafen. Könnt ihr denn mit mir nicht eine Stunde wachen? Denk an Gethsemane. Und der Herr ist bei uns und liebt seine Jünger und verteidigt seine Jünger und schützt seine Jünger. Weißt du, weil die Motive gestimmt haben. Die Motive müssen stimmen. Wenn die Motive nicht stimmen, stimmt nichts. Die Motive. Und die, bei den Jüngern stimmt die Motive. Die wollten, aber die Augen fielen einfach zu. Die waren übermüdet. Weißt du, er liebt dich und er ist bei dir. Auch wenn du in Panik gerätst und im Verderben nahe bist und schon das Wasser bis zum Hals steht, stimm nur mit Jesus überein. Schau auf ihn und du wirst es schaffen, mit Gottes Hilfe. Auch wenn die Schulden da sind und du dich verschuldet hast bis über die Ohren und sagst, ich werde in diesem Leben all die Schulden nicht mehr abtragen können. Dein Konto in Rot als Roter. Vergiss es. Wenn du schwach bist, hilflos, erledigt, elend, aufgegeben, von allen aufgegeben. Aber das ist vielleicht eine Chance für Gott. Weißt du, dann kannst du sagen, Herr, ich bin nur für dich da. Du liebst mich auch mit Schulden, auch mit Problemen, auch mit den Schwierigkeiten. Wahrer Glaube gibt sich nicht auf, auch wenn Schwachheit irgendwo ist im Hintergrund. Wahre Gläubige machen einfach weiter, egal auch wenn sie nichts fühlen. Und ich sag dir etwas, wenn du Kind Gottes bist, ein wahres Kind Gottes bist, du fühlst manchmal nichts von Gott. Manchmal ist Nacht, Dunkelheit, Finsternis bedeckt das Erdreich. Du fühlst nichts von Gott und dennoch ist Gott da. Und dennoch ist der Herr des Universums. Und dennoch ist Gott im Regiment, auch wenn du gar nichts fühlst. Auch wenn sich alles verdunkelt. Leute, wir sind nicht abhängig von Äußerlichkeiten, wir sind abhängig vom Herrn. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Wir machen weiter. Und ich, weißt du, wenn ich nichts fühle, mache ich genauso weiter wie bisher. Weißt du, wir sind nicht Segelschiffe, die nur bei Wind ausfahren. Wir sind Linienschiffe. Wir fahren, weil wir Termin haben. Weil wir fahren einfach aus. So, egal wie das Wetter ist, Gegenwind oder wie die Sterne, wie das alles steht. Nein, wir fahren, weil wir einen Auftrag haben. Wir haben im Glauben begonnen und wir machen im Glauben weiter. Ob ich was fühle oder jetzt was empfinde. Weißt du, ich predige manchmal, ich empfinde gar nichts. Und ich muss euch ehrlich sagen, meine besten Predigten waren die, dass ich nach Hause gegangen habe, geguckt, dass ich schnell verschwinden kann. So schlecht habe ich noch nie gepredigt wie jetzt. Und wenn ich so nach Hause komme und frage, Mensch, das hast du nicht gesagt und das hast du verpasst und das hast du falsch gemacht und so weiter. Und dann kriege ich Post, dann rufen die Leute an. Ich bin so gesegnet worden. Das hat so zu meinem Herzen gesprochen, aber zu meinem nicht. Das ist aber zu den anderen, ihr Herzen hat es gesprochen. Und weißt du, es muss nicht unbedingt zu deinem Herzen was sprechen. Es ist wichtig, dass Gott einfach seinen Plan hat. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn du nicht zu mir sprichst, dann sprichst du erst recht zu mir. Weißt du, wir müssen Gott richtig verstehen. Die meisten Leute verstehen Gott nicht, weil sie so schnell, da sind sie 5 Jahre oder 10 Jahre Christ, dann möchten Gott verstehen. Was kann ein 10-Jähriger vom Professor sowieso begreifen? So, mach weiter. Gib dich nicht auf, kapituliere nicht. Gott hat dir das Wollen gegeben, wird auch das Vollbringen schaffen. Und es kommt nicht auf meine Leistung an, was ich jetzt gerade leiste. Weißt du, was bei Gott wichtig ist? Die Leistung Jesu Christi. Das wird dir gut und mir gut geschrieben. Seine Erfolge, seine Siege, seine Werke, die werden mir angerechnet. Wir gehen Gottes Wege und nicht unsere Wege. Deshalb manchmal, ich erlebe nichts. Ja gut, denn ich kenne sowas gar nicht. Das ist mir total befremdet. Sowas habe ich noch nie durchgemacht in meinem Leben. Warum? Weil Gottes Weg nicht dein Weg ist und Gottes Gedanke nicht dein Gedanke ist. Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen bisher, wenn du sie anschaust. Schau doch die ganzen Helden Gottes, die ganzen Missionare, Diener Gottes, alle, die was für Gott geleistet haben, sind immer schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, nur indem sie sich an Gott festhielten. Du musst dich an Gott nur festhalten, das ist alles. Dann hast du so viel gelernt, an Gott sich festhalten. Und Schwierigkeiten war der Boden für sie, wo Gott sich ihnen offenbaren konnte. Das war der Boden. die Schwierigkeiten. Und deine Schwierigkeiten, meine Schwierigkeiten sind gerade kurz vorm Ziel. Gib auf. Und da ist, wo Gott sich offenbart oder nicht. Je mehr Schwierigkeiten du hast oder sie hatten, desto mehr Gottesoffenbarungen hatten sie. Je mehr Schwierigkeiten sie hatten. Ich möchte dir noch eine natürliche Lektion lehren. Gib nie auf, lerne von den Zugvögeln. Weißt du, die Zugvögel fliegen in der V-Formation. Hast du schon mal zugeguckt, wenn die Kraniche kommen? Bald wird es wieder soweit sein. Bald ist Frühling. Bei den Zugvögeln. Und jetzt, ich möchte dir, dass du die Lektion von den Zugvögeln für dein persönliches Leben lernst. Bei den Zugvögeln muss jeder für sich selbst sorgen. Genug Fett anlegen, dass er hochkommt, gute Federn hat. Jeder muss selbst den Zug spüren. Jetzt ist es. Jetzt muss ich starten. Du musst den richtigen Augenblick spüren. Jetzt ist Timing. Jetzt ist Zeit. Jetzt muss ich starten. Die Zugvögel, wenn der Zug kommt, musst du dabei sein. Bei den Zugvögeln ist noch wichtig, jeder trägt für sich selbst die Verantwortung. Jeder, und das ist für die Christen wichtig, die müssen das lernen. Die müssen aufhören, ja Gemeinde, betet für mich. Nein, die müssen selber lernen, wenn die Gemeinde abhebt, dass sie auch abheben. Jeder einzelne Vogel muss seine Zeit für sich erkennen. Und jeder einzelne Vogel muss selbst aufbrechen. Da wird nicht einer vorbeifliegen und ihn hochziehen. Du musst selber die Initiative ergreifen. Jetzt! Und dann platterst du hoch und dann kommst du dann in Schwingung. Du musst selbst den Sprung machen. Selbst dir in den Hintern beißen. Ja, die meisten, die warten, bis sie abgeholt werden, bis die Entrückung stattfindet. Du wirst nicht entrückt. Du musst jetzt abheben. Jeder muss selbst für seinen Flug sorgen. Diesen Flug Süden oder Norden. Jeder muss selbst für den Anschluss sorgen. Und jeder muss selbst sorgen, dass er mitkommt. Und du musst dafür sorgen, dass du mitkommst, dass du das Ziel in Gottes Namen erreichst. Und dann fliegen die Vögel, welche auch immer, in V-Formation. Ganz arg wichtig. Weißt du, da jeder Vogel übernimmt mal die Führung. Und die hinten, die schreien, da verstehst du. Und die anderen fliegen nur im Windkanal. Die machen nur so ein bisschen. Aber der Vordere, der muss strampeln und der muss sich wehren und der muss das. Und dann ist er erschöpft und jeder wird mal erschöpft. Jeder wird mal erschöpft. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich habe stundenlang Zugvögel zugeguckt und ich weiß, das ist Schauspiel in der Natur und so weiter. Und dann, wenn der erschöpft ist, dann plötzlich schert er aus und der andere übernimmt die Führung. Weißt du, und das ist so wichtig, dass im richtigen Augenblick richtig abgeben. Und der nächste übernimmt die Führung und der geht dann meistens ans äußerste Ende, das zappelt er mit. Du musst rechtzeitig abgeben lernen, dass du richtig mitkommst. Das ist also, damit du fliegst, damit du nicht, weißt du, so viele werden erschöpft, die denken, ich muss bis nach Südafrika, muss noch fliegen. Stell mir vor, solche doofe Vögel. Nein, die machen das nicht. Die fliegen eine Weile und dann kommt der Nächste dran. Und die anderen ermutigen. Gib ab, aber nicht auf. Gib ab, aber nicht auf. Dieses Stichwort hat Gott mir gegeben. Rechtzeitig abgeben, aber nicht aufgeben. Steht nicht in der Bibel. Abgeben. Du musst lernen, rechtzeitig abgeben. Die Führung jemand anders überlassen. Und weißt du, hier in diesem Fall jetzt mal die Führung dem Herrn Jesus abgeben. Dem Heiligen Geist abgeben. Zu dieser V-Formation. V ist Victory. Vom Churchill. Und du solltest diese V-Formation in deinem Leben haben. Deine Kraft. Weißt du, wenn du dann wieder hinten bist, regeneriert sich deine Kraft. Und du musst deine Kraft wieder regenerieren, damit du wieder neuen Anlauf, neuen Schwung hast. Lerne von den Zugvögeln. Du musst lernen, wie man nicht aufgibt, sondern wie man abgibt. Und aufgeben ist falsch, aber abgeben ist richtig. Ungeistlich wäre es aufgeben. In der V-Formation einfach im Windkanal. Ich habe das mal mit dem Wohnwagen und mit Anhänger, also Anhänger und Auto, also und Wohnwagen. Ich bin von Norddeutschland, von Kiel bis fast nach Heilbronn immer im Windkanal eines Lastwagens gefahren. Der hat mich versucht abzuhängen, aber da konnte mich nicht abhängen. Wenn der auf dem Parkplatz fuhr, fuhr ich auch auf dem Parkplatz. Also immer im Windkanal. Und ich habe gemerkt, ich habe drei bis 4 Liter Benzin oder Diesel damals gespart, indem ich im Windkanal eines anderen flog. Wenn du im Windkanal des Heiligen Geistes fliegst und schwimmst oder fährst, du sparst so viel Energie und das will gelernt sein. So wie diese Vögel, die fliegen in Windkanal. Die fliegen in diese V-Formation. Der eine kämpft die Luft frei und die anderen fliegen mit. Lerne mitzufliegen. Lerne auf der Welle zu reiten, auf die Welle des Heiligen Geistes zu gehen, wie der Geist wirkt. Wenn der Geist nicht wirkt, setz dich hin. Hast nichts zu tun. So, ich lese noch eine Bibelstelle. Ein paar habe ich schon gelesen, aber jetzt noch zum Schluss. Hebräer 12, Vers 12. Da heißt es, stärkt die kraftlosen Hände. Stärkt die kraftlosen Hände. Gib nicht auf. Stärkt die kraftlosen Hände. Normalerweise ist, wenn du Hand hochhebst, die Hände hochhebst, ich gebe auf. Ich kapituliere. Aber Christen machen genau das Gegenteil. Die machen es richtig weiter. Stärkt die kraftlosen Hände. Das ist ein Bild auf dem Moses gewesen. Seine Hände wurden lasch und träge und da siegte der Feind, der Amalek. Aber wenn er seine Hände wieder hochhob, siegte das Volk Gottes. Stärkt die kraftlosen Hände. Weiter, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Knie, wenn du Angst hast, bleib auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern fasse neuen Mut und werdet wieder gesund. Also das heißt also, wenn du aufgibst, bist du auf dem besten Weg, krank zu werden. Bist auf dem besten Weg, krank zu werden. Deshalb fass Mut, lass dich nicht erschrecken, lass dich nicht erschüttern, lass dich nicht Angst einjagen. Sterben müssen wir sowieso eines Tages, aber wir wissen, ich lebe mit Gott und ich werde Gottes Werke tun. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Weißt du, der Teufel möchte dich unter seine Fittiche bekommen. Meine nächste Predigt wird sein, komm unter die Flügel Gottes. Gib nicht auf, was Gott dir sagt, und Gott dir gegeben hat, kann dir niemand nehmen und zerstören. Behalte das, was du hast. Nimm keine Entmutigung an. Ja, das wird nicht mehr klappen. Vergessen Sie, geben Sie auf, Sie sind schon zu alt. Gott hat immer gewirkt, wenn Menschen sich aufgegeben haben. Beinahe aufgegeben. Denk an Sarah. Nein, also laut medizinischem Befund und Erkenntnis kann eine Frau in diesem Alter keine Kinder mehr kriegen. Und wenn es dann sind es Mongolide. Sind es Kranke, sind Krüppel. Also in dem Alter gibt's nichts. Abraham, vergiss es. Glaub nicht, dann such dir einen anderen Weg und so weiter. Nein, aber er hat gesucht und hat gemerkt, der andere Weg ist nicht der richtige Weg. Das war im Fleisch. Wir gehen geistliche Wege, göttliche Wege und wir halten durch bis zum Schluss. Wir halten erst durch bis zum Schluss. Natürlich ist eine Geschichte, dann könnte ich noch einiges dazu sagen. Erst als er das getan, was Gott gesagt hat, kam die Antwort, die er haben wollte. Kam die Lösung. Weißt du, als er sich von seinem Vater getrennt hat, als er sich vom Lot getrennt hat, geh aus deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft und alle deine Beziehungen, was da ist, von Ur in Chaldea, trenn dich von allem. Als er sich erst trennte, dann kam der Isaac. Das hätte viel schneller kommen können. Aber er war nicht so weit. Er hat Gott nicht gehorcht. Warum soll Gott ihm gehorchen? Warum soll Gott das tun, was er will oder es wünscht und so weiter, wenn er nicht das tut, was Gott will? Also, du musst lernen, diese V-Formation. Von beiden Seiten muss Übereinstimmung sein. Deine Seite und Gottes Seite. Wenn das stimmt, nachdem er sich von Lot getrennt hat, hat er den Isaac gekriegt, hat er den Segen bekommen und so weiter und hat Gott mehr gesegnet als alles andere. Mach Gottes, erfülle Gottes Willen und deshalb, nochmals, ich lese diese letzte Stelle, stärkt die kraftlosen Hände, tu was. Sogar zum Beten oder zum Anpacken und lass die zitternden Knie wieder fest werden, steh fest. Weißt du, lass dich nicht in die Knie zwingen, der Teufel will dich in die Knie zwingen, beigeben. Und wenn du anfängst, den kleinen Finger ihm zu geben, nimmt er den zweiten, den dritten, den vierten und am Schluss hat er dich ganz fest gefesselt und gefangen. Also lass dich nicht weichklopfen, bleib auf dem geraden Weg. Bleib auf den geraden Weg, den du eingeschlagen hast, den du dir vorgenommen hast, für den du dich entschieden hast, damit die Schwachen nicht fallen. Verstehst du? Na, natürlich, du sollst Vorbild sein. Auf dich gucken so viele Menschen. Was macht der? Wird er jetzt aufgeben? Wird er jetzt kapitulieren? Wird er kündigen? Wird er das alles hinschmeißen? Wird er auswandern? Was wird er jetzt machen? Weißt du, damit die Schwachen nicht fallen, an dir orientieren sich 1000 andere. tausend andere, die schauen, was macht sie? Bleibt sie fest? Sondern fasst neuen Mut und werdet wieder gesund. Fasst wieder hier neuen Mut. Du musst neuen Mut fassen. Wie kann neuen Mut sich fassen? Ganz schnell, wir haben noch ein bisschen Zeit. Kann noch länger predigen. David ermannte im Herrn. Weißt du, der hat sich in Gott angepowert. Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß. David ermannte im Herrn. Es steht in der Bibel, ganz merkwürdige Stelle, werdet stark und in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also wir sollen alles auffassen, was Gott ist, was Gott kann. Er ermannte in Gott. Und indem du Gott lobst und preist, Gott dankst, Gottes Worte schluckst und verschlingst, ob du es verstehst oder nicht, das ist vollkommen egal. Irgendwann wirst du es verstehen, wenn du es brauchst. Meistens wirst du nicht verstehen, wenn du es nicht brauchst. Das schluckst du nur einfach. Aber dann kommt es hoch, alles dann. Verstehst du, das Wort Gottes arbeitet. Wir sind ja bei Gott Wiederkäuer. Das arbeitet und wirkt in unserem Herzen. Wir nehmen das in den Mund. Ist dieses Büchlein, steht einmal in der Bibel. Das wird süß sein wie Honig. Und dann wird's wie Hot Pepper Soße in dir wirken. Das wird dann wirken. Als wenn du Peperoni gegessen hättest. Weißt du, du merkst es, das wirkt in dir. Dann kannst du nicht mehr still sein, dann kannst du nicht mehr ruhig sein, dann musst du was tun. Weißt du, solange du nur im Mund das Wort Gottes hast, oh, das ist Lutscher. Weißt du, so viele lutschen am Wort Gottes, aber du musst Hot Pepper Soße haben. Hart. David ermannte im Herrn. David ermannte im Herrn. Dann hast du Feuer in Knochen, Feuer in den Nerven, Feuer im Kopf, Feuer im Bauch, Feuer in den Händen. Du bist im Feuer. Verstehst du? Dann bist du erst voll Heiligen Geistes, getrieben vom Heiligen Geist. Also, gib dich nicht auf und ihr werdet wieder gesund werden. Weißt du, wenn du Erfolg siehst, also ich habe Depressionen gekriegt, fast auf dem Nachhauseweg, dann war es noch, Bäume sind zusammengekracht, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mein Auto verladen und auf dem Zug nach Hause bringen, also wenigstens aus der Schweiz rausbringen, dass ich da rauskomme, alles Mögliche. Und ich hatte Termin, musste zurückfahren und umgedreht, das wäre alles so einfach. Und hinterher habe ich gehört, auf der anderen Seite, wenn ich nur die 400 Meter geschafft hätte, auf der anderen Seite war kein Winter, kein Schnee, nur auf der einen Seite. Und es ist so wie verhext. Weißt du, da sieht so aus, als da, wo ich bin, ist die Hölle los. Nur auf der anderen Seite ist alles schön. Und so war das. Aber hätte ich durchgehalten, hätte ich mir so viel Mühe und Umwege und Stress und Angst und negative Gedanken und Komplexe und mir so viel erspart. Wäre mir erspart. Halte durch. Weißt du, warum sind wir in der Gemeinde? Du kannst auch woanders sitzen. Wir lernen hier durchzuhalten. Wir sind hier auf dem Existierplatz. Wie wir durchhalten in Krisen, in Stürmen und so weiter. Draußen müssen wir nachher uns bewähren. Aber hier lernen wir, halte durch. Halt aus bis dann. Und wenn du Jesus siehst, wird alles vergessen sein. Halt aus. Nur eine kleine Geschichte von David Livingstone, weil ich von David Livingstone hier schon mal das erzählt habe. Als nach diesem Vorfall, als es da war, hat David Livingstone gesagt, ich muss nach Hause, ich muss ein bisschen ausheilen und kuriert werden. Fuhr nach Hause und dann hat er seine Mamelucken, seine Träger am Sambesefluss stehen gelassen und hat gesagt, bleibt hier, ich komme wieder, ich komme wieder. Und der ist nach England gefahren und es ist ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, halbes Jahr vergangen, dreiviertel Jahr vergangen, ein Jahr vergangen und da ist kein David Livingstone angekommen. Dass die Leute dann von der Gegend gesagt haben, horcht, ich sei doch dumm, die Weißen, auf die kann man sich nicht verlassen. Die versprechen und der wird nicht mehr wiederkommen. Doch, wir kennen unseren Vater, David Livingstone, wir wissen, was er sagt, er kommt, lebendig oder tot, er kommt. Und nach über einem Jahr, plötzlich ist ein Geräusch auf dem Sambesefluss, duck, 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 duck. Sowas haben die noch nie gehört. Die haben gedacht, Dämonen kommen, Geister kommen, wie dort die Leute abergläubisch waren auch. Sowas haben wir noch nie so ein Geräusch gehört. Und plötzlich kommt ein Dampfer, diesen Fluss hochgefahren. Und dann, wer steigt aus? David Livingstone. Und dann war die Freude groß. Es hat sich gelohnt, zu warten und auszuhalten. Brüder und Schwestern, es hat sich lohnt, nicht aufzugeben. wenn der Winter vorbei ist und der Sommer vorbei ist und der Herbst vorbei ist und der Frühling vorbei ist, wenn alles vorbei ist, sogar dein Leben vorbei ist, halte durch. Das, was der Herr versprochen hat, das wird er tun. Er kommt lebendig oder tot. Er wird kommen. Er wird kommen. Sein Wort ist wahr. Und ihr werdet des Menschensohn sehen. Und dann wird sich alles gelohnt haben. Weißt du, und dann, ja, guck mal, jetzt, ihr habt nicht vertraut, aber wir haben geglaubt, so schwach wie wir waren. Du musst nur, dein Motiv muss stimmen. Wenn dein Motiv stimmt, ich warte auf den Herrn und ich klopfe hier Steine. Ich diene dem Herrn, egal was ich tue. Mein Motiv ist, ich weiß, mein Gott wird mir nicht zu Schanden werden lassen. So, gib nicht auf. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und dein Geist macht mich stark. Dein Wort macht mich stark. Jesus macht mich stark. Das Blut Jesu macht mich stark. Und ich gebe nicht auf, weil Gott nicht aufgibt. Und ich werde auch nicht aufgeben. Amen. Lasst uns